Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform hier bei Radio Free FM auf der 102,6. Wie gewohnt zur gleichen Zeit, auf der gleichen Welt, an der gleichen Stelle. Mein Name ist Michael Trost und heute geht es hier in der Plattform um ein Thema, was uns irgendwo, denke ich mal, wenn man ein bisschen die Medien verfolgt, alle bewegt. Es geht um Menschen, die über See versuchen zu flüchten. Und man kriegt es immer wieder mit, schlimme Dinge passieren, dass Menschen dann letztendlich mit den Schiffen untergehen, nicht anlegen dürfen und so weiter. Es gibt ein Aktionsbündnis, das heißt Seebrücke, das sich an dieser Stelle bemüht, sagen wir, Linderung oder Abhilfe zu schaffen, sich zumindest für die Belange der Menschen einsetzt. Und so sprechen wir heute über das Aktionsbündnis Seebrücke, sagen wir, die Ulmer Gruppierung. Und dann gibt es so einen Bindestrich, die Gruppe heißt eigentlich Seebrücke Ulm schafft sichere Häfen. Das ist dann unser Thema. Und ja, meine Studiogäste sind heute vom Aktionsbündnis, zum einen die Leonie Passet. Leonie, herzlich willkommen hier bei der Plattform heute Nachmittag und zum anderen der Sven Faut. Sven, ebenfalls herzlich willkommen.
Hi.
Schön, dass ihr da seid. Schön.
Hi.
Und ich würde vorschlagen, wie wir es so immer machen, wir machen mal kurze Vorstellrunde. Sagt einfach ganz kurz was zu euch, wer ihr seid, wie euer Bezug zum Thema ist und auch vielleicht, wie lange ihr schon dabei seid. Einfach kurz alles in Kürze das, was die Hörer so über euch wissen sollten, bevor wir zum Thema kommen.
Genau, also mein Name ist Leonie. Ich habe, wie du eben schon gesagt hast, auch über die Medien die Situation auf dem Mittelmeer seit längerem verfolgt. Und 2016, als diese große Gründungswelle der Seebrücke war, hat sich auch in Ulm die Seebrücke gegründet und hat eine Kundgebung gemacht auf dem Hans-und-Sophie-Scholl-Platz. Da war ich dabei und habe so gespürt, okay, das ist irgendwie meine Möglichkeit, meine Verzweiflung und dieses Nicht-Wissen, was man gegen die Situation tun kann, vielleicht ein bisschen in Aktionismus umzuwandeln und sich für die Rechte dieser Menschen einzusetzen. Das heißt, seit Juni 2016 bin ich in der Seebrücke Ulm aktiv. Genau, das war dann im Sommer so eine aktivere Phase, dann ist es ein bisschen eingeschlafen und jetzt so seit 2 Monaten wieder aktiv dabei.
Okay. Genau, und ich bin Sven, ich bin im normalen Leben Chemiestudent im Master und ich bin auch, also ich bin schon in sehr vielen irgendwie anderen Gruppen, irgendwie habe ich damit zu tun und ich habe auch noch von dem Seebrücke mitbekommen, aber war im Juni dann noch nicht dabei und bin dann jetzt bei dem Wiederauferstehen sozusagen der Seebrücke, da bin ich dann auch dazu gekommen. Und genau, hab dann auch gedacht, so ja, das ist eine Sache, da möchte ich auch aktiv werden. Und ja.
Wie viele Menschen außer euch beiden sind denn da heute aktiv? Also ungefähr Anzahl, grob umrissen?
Also so im Kernkreis von Leuten, die tatsächlich immer zu den Treffen kommen und richtig aktiv sind, würde ich sagen, sind wir so 7. So in dem gröberen Umfeld so 20. Und wir haben einen Verteiler, bei dem sich alle einschreiben können, die Interesse an diesem Thema in Ulm haben, der ist deutlich größer. Also da sind inzwischen so 30, 40 Menschen drin.
Also in Wachsen begriffen oder wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen.
Auf jeden Fall. Das ist super schön, ja.
Vielleicht nach der Sendung heute noch.
Sehr gerne.
Kann man sich sogar vorstellen. Also ihr seid auf jeden Fall jetzt in Ulm. Die Gruppe, jetzt ist natürlich die Frage, also wer hat denn überhaupt das an welcher Stelle wo irgendwann mal initiiert? Ist das irgendwo hier in Deutschland entstanden? Ist das irgendwo an verschiedenen Stellen in der Welt gleichzeitig entstanden? Oder wisst ihr ein bisschen wo, wer da die Initiatoren waren, wer dann das auch vielleicht unter dem Namen Seebrücke initiiert und gegründet hat?
Also tatsächlich ist das Besondere an der Seebrücke, dass das eine sozusagen so eine Graswurzelorganisation ist, so tatsächlich aus der Zivilgesellschaft raus entstanden von ein paar Leuten in Berlin, die sich zusammengesetzt haben und auch gesagt haben, wie kann denn das sein, dass die EU nichts dagegen unternimmt, dass an der EU-Außengrenzen Menschen ertrinken? Und das war damals irgendwie die richtige die Idee zur richtigen Zeit und das hat sich deutschlandweit einfach verbreitet. Leute, die sonst nicht in Organisationen unterwegs sind, haben sich da zusammengefunden und dann hat sich deutschlandweit in den verschiedenen Städten unterschiedliche Seebrücken gegründet.
Das heißt, es ist eine deutsche Idee, ein deutsches Projekt. Ist das dann auch schon in andere europäische oder in andere Staaten außerhalb Europas rübergeschwappt oder ist es wirklich momentan auf Deutschland so begrenzt?
Also soweit ich weiß, ist die Seebrücke auf jeden Fall eine deutschsprachige Geschichte. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, dass es auch im deutschsprachigen Ausland, also in Österreich und in der Schweiz, Seebrückenorganisationen gibt.
Das heißt, zumindest mal in Europa ist das Thema oder zumindest in Europa in der Umgebung ist es schon mal irgendwo ein bisschen dann in die Breite oder beziehungsweise einfach hat sich schon etabliert gegangen und sind auf jeden Fall viele Menschen aktiv.
Sind es dann die großen Städte, in denen auch solche Aktionsbündnisse oder Gruppen entstanden sind, wahrscheinlich die in den Hauptstädten, den größeren, München, Ulm, ist ja auch nicht ganz klein, aber noch nicht ganz groß, oder
also ist es unterschiedlich?
Ist verschieden, also es gibt natürlich so große Städte, Stuttgart ist dabei.
Stuttgart ist tatsächlich nicht dabei, das ist nämlich ziemlich witzig, Reutlingen ist aber dabei.
Aber genau, und dann Freiburg oder so gibt wäre zum Beispiel, aber halt auch Reutlingen, also es sind größere und kleinere Städte, so von eine bunte Mischung aus.
Also es ist jetzt nicht so, dass man nur sagen kann, es ist jetzt in all den Großstädten und nichts in den kleineren.
Nee,
kommt wahrscheinlich
nicht.
Einfach nur drauf an, wo die aktiven Menschen sitzen und wo dann die Leute, die das vielleicht initiieren, dann einfach sind und sagen, komm, wir gründen jetzt eine Gruppe.
Genau.
Leon, ich habe dich richtig verstanden, du gehörst dann mit in Ulm zum Gründern oder warst Mitbegründerin dann, oder?
Genau, also nicht richtig. Also offiziell hat Marcel die Gruppe gegründet und diese eine Aktion gemacht und dann bin ich praktisch mit eingestiegen, genau. So, die erste Aktion habe ich schon verpasst, sozusagen.
Und wir haben es gesagt, das war vor 2 Jahren ungefähr dann.
Das war letztes Jahr, im Juni 2018 haben sich die Seebrücken gegründet.
Okay. Genau. 18 war das. Ja, da gab es dann, glaube ich, irgendwo einen Auslöser dazu, ein Event, der dann irgendwo auch dazu beigetragen hat.
Genau, das war von die Lifeline. Das ist auch eines von diesen Schiffen gewesen, das auf dem Mittelmeer gefahren ist, von Freiwilligen und die sind halt umgefahren und haben Menschen gerettet dort. Also Boote, Schlauchboote, die aus Libyen gestartet sind und halt nicht seetüchtig waren, wurden dort eben aufgenommen und sollten dann an Land gebracht werden. Und da hat dann plötzlich, also das war dann, wurde schon mehrmals so ganz häufig davor schon gemacht und plötzlich hat dann aber Italien und Malta beide gesagt so, nee, wir lassen dieses Schiff jetzt nicht mehr in unseren Hafen. Und dann waren halt plötzlich 234 Menschen auf diesem Schiff, die da gerettet waren, die aber nicht aufs Festland durften. Und dann stattdessen war dieses Schiff halt irgendwo auf hoher See tagelang. Und es hat ewig gebraucht, bis sie dann irgendwie doch sich jemand da zu bereit erklärt hat, komm, dann lassen wir sie ja doch irgendwie in den Hafen. Aber das war halt, also da hat man so das erste Mal so auch diesen ganzen Mentalitätswandel wirklich live vor Augen gefühlt bekommen, den eben durch die Wahlen in Italien hervorgerufen wurde.
Das war ja, glaube ich, da nicht der einzige Vorfall. Und vielleicht sollten wir das vorweg sagen, aktuell gibt es ja auch wieder ein Schiff, das da in den Gewässern im Mittelmeer hin und her schaukelt und nicht anlegen darf. So gestern hieß es Nachrichten, es gab auch, glaube ich, einen Notfall, wo eine Passagierin von Bord im Hubschrauber geholt werden musste.
Zwei Notfälle inzwischen tatsächlich schon. Genau heute Nacht hat nochmal eine junge Frau schwanger einen epileptischen Anfall bekommen und wurde von der maltesischen Küstenwache, war es glaube ich, von dem Boot runtergeholt.
Also auf jeden Fall ein akuter Notfall, der auch aktuell wieder besteht und es ist nicht der zweite, nicht der dritte, sondern ich glaube, es ist in den letzten Monaten relativ viele solche Vorfälle passiert.
Genau, und das hat dazu geführt, dass jetzt dieses Schiff, von dem du gerade gesprochen hast, das einzige Schiff ist, was zivile Seenotrettung auf dem Mittelmeer betreibt. Also die Repression und die Einschüchterungsversuche von Seiten Italiens und die nicht existente Unterstützung der EU hat einfach dazu geführt, dass viele Seenotrettungsorganisationen gesagt haben, das können wir nicht mehr machen, wir können da nicht rausfahren, denn wir haben keine Häfen, an die wir die Leute wieder bringen können, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite brauchen wir auch Unterstützung aus der Bevölkerung und aus der Politik und so funktioniert es nicht. Das heißt, im Moment, nachdem die EU-Mission Sophia zurückgezogen wurde und bis auf die Alan Kurdi, die eben gerade erwähnt wurde, ist kein Schiff mehr vor Ort, außer die von der sogenannten libyschen Küstenwache, die offiziell in dieser Search and Rescue Zone Seenotrettung betreiben. Aber da können wir vielleicht später nochmal drauf kommen. Das ist tatsächlich eher ein Euphemismus, dass das tatsächlich Seenotrettung ist, was die da tun.
Also eine sehr, sehr schwierige Situation. Ja, das beginnt dann also alles irgendwo schon vor 2018, habt ihr euch gegründet, irgendwo, glaube ich, mit der Fluchtbewegung um 2014, 2015 oder da kurz vielleicht, ihr habt als Punkt ja euch notiert, so ein bisschen geschichtlichen Überblick dann geben.
Ja, also ich meine, es ist ja schon seitdem die sogenannte Flüchtlingskrise, also einfach, also das Wort ist ganz schon an sich grässlich. Also auf jeden Fall, hat man ja schon gemerkt, es gibt natürlich die Leute, die da irgendwie nur ablehnend sind, aber es gibt auch ganz schön viele Leute, die einfach helfen wollten dort. Und auch hier in Ulm gab es ganz große Kreise von Leuten, die hier Geflüchteten geholfen haben und die dann auch und sich untereinander vernetzt haben. Und genau auch aus solchen Vernetzungen heraus ist ja auch diese Brücke dann letzten Endes entstanden.
Die große Fluchtbewegung, von der du gerade gesprochen hast, das war so 2015, glaube ich, diese in Anführungszeichen Welle an Geflüchteten. Und der Punkt, dass zivile Seenotrettungsschiffe überhaupt erst aufs Meer fahren mussten, war ja, dass so viele Leute bei der Überfahrt nach Europa ertrunken sind. Also ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber die sind ungleich höher, als sie jetzt sind. Und jetzt sind sie schon viel zu hoch. Das heißt, die EU hat damals schon praktisch nicht ihrem Auftrag, sichere Fluchtwege zu ermöglichen und Leute, die in Seenot sind, zu helfen. In diesem Auftrag ist die EU nicht nachgekommen. Daraufhin haben sich zivile Seenotrettungsorganisationen gegründet, sind da rausgefahren, haben versucht, diese humanitäre Katastrophe irgendwie einzudämmen, so gut das ging. Und das ist so weit gegangen, wie Sven eben schon gesagt hat, bis auf einmal diese Seenotrettungsorganisationen, die nur Völkerrecht durchsetzen, nämlich Menschen aus Seenot zu retten, unterdrückt und blockiert wurden, sodass selbst das jetzt nicht mehr selbstverständlich sein kann. So, das ist eine Entwicklung, die irgendwie an sich relativ absurd ist.
Vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen weiter zurückgedacht, so eine Krisensituation, dass so viele Menschen über See versuchen zu flüchten, hat es, glaube ich, in der Geschichte davor oder zumindest in den letzten 20, 30 Jahren nicht gegeben. Das heißt, es gab da auch keine Definition, wer eigentlich für solche Fälle dann zuständig ist, und wahrscheinlich wurde man dann auch ein bisschen überrascht oder wurde man nicht überrascht. Also die Frage war natürlich oder wäre eigentlich, wer wäre jetzt per Definition oder auch der Aufgabenteilung eigentlich da zuständig gewesen oder zuständig?
Naja, also tatsächlich war das zum einen nicht so, dass das so überraschend kam, für die breite Bevölkerung schon natürlich, weil man sich nicht in seinem Alltag mit Fluchtursachen und Fluchtströmen beschäftigt. ExpertInnen haben das schon länger vorhergesagt, dass diese Fluchtbewegung kommen wird. Das heißt, theoretisch hätte sich die Politik darauf einstellen können, was sie nicht getan hat. Natürlich, es gibt europaweite Regeln, Gesetze, die eben die Verteilung von Geflüchteten regeln, und zwar das berühmte Dublin II-Abkommen. Was erstmal sagt, in dem Land, in dem Leute zuerst Asyl beantragen und also im europäischen Land und sie betreten, da muss dieses Asylverfahren geleitet werden und stattfinden. Was, wenn man sich die Verteilung der Länder in Europa anschaut, ganz offensichtlich die Länder sind, die an den Außengrenzen im Süden liegen, also hauptsächlich Italien, zu diesem Zeitpunkt bei der Route über das Mittelmeer. Das heißt, offiziell wäre nur Italien erstmal für alle ankommenden Menschen verantwortlich gewesen. Und das ist eindeutig ein Versäumnis der EU, dass sie da nicht früher mit tatsächlichen Regelungen eingegriffen haben, sodass es überhaupt so weit gekommen ist, dass die in Italien sich eine populistische Regierung durchsetzen konnte, die geworben hat mit, wir nehmen niemanden mehr auf, wenn wir können nicht mehr. Und die konnten tatsächlich nicht mehr. Aber das war kein Versäumnis von Italien, das war ein EU-weites Versäumnis, dass da keine anderen Regelungen getroffen wurden.
Mhm. Nochmal einfach zu der Frage, wer ist denn für Notsituationen zuständig? Ist es normal eine Küstenwache? Sind es irgendwelche wie DHK oder so, irgendwie solche Organisation? Oder ich meine, man muss ja immer mal wieder mit Notfällen rechnen. Jetzt mal nicht angedacht nur auf die Flüchtlingssituation, sondern wir hatten zum Beispiel gerade das in Norwegen, dass die Viking Sky auch in Not geraten ist, und dann hat man viele Hubschrauber geschickt, um 500 Leute von Bord geholt. So eine Situation kann ja jederzeit überall irgendwann passieren, dass ein Katastrophen- oder ein Notfall eintritt, dass Menschen aus See gerettet werden müssen, egal in welcher Weise die dort in Not geraten. Und für sowas muss es ja Notfallpläne geben. Und eben deshalb meine Frage, ist das normalerweise dann ist die Küstenwache oder sonstige Organisationen, wer ist denn per Vorgabe und per Katastrophenplan denn da der Adressat eigentlich?
Also es kommt immer ein bisschen drauf an, wo das stattfindet. Ja. Es gibt einmal die 12-Meilen-Grenze, das ist um jedes Land herum, ist immer 12 Meilen ins Wasser hinaus, ist dieses Land verantwortlich.
Und dann die Küstenwache dementsprechend?
Die Küstenwache ist es dann entsprechend, genau. Und die müssen eigentlich dann dort helfen, also die sind dafür primär verantwortlich. Dann gibt's danach verschiedene andere Zonen, eben die Safe and Rescue Zone.
Search and Rescue Zone.
Genau. Die sind dann untereinander auch in verschiedene Sektoren auch eingeteilt, aber da wäre dann im Mittelmeer zu großen Teilen oder in den relevanten Gebieten wäre das tatsächlich die italienische Küstenwache. Mhm. Es ist aber halt auch ganz, also es ist auch so, dass jedes Schiff, das irgendwo sieht, okay, hier sind Leute, die sind in Seenot, die sind hier in irgendwie internationalen Gewässer auf der Hohen See, haben aber halt ein Boot, das diese Situation nicht aushalten wird. Das heißt, jedes Boot ist dafür, hat die Verpflichtung, dort zu helfen und diese geretteten Leute danach auch in einen sicheren Hafen zu bringen.
Könnte auch bedeuten, dass vorbeifahrende andere Schiffe, ich meine, wenn man sich mal so eine Radar-Seemap oder so eine Karte anschaut, da sieht man, dass ja unheimlich viele Schiffe stets immer in der Gegend unterwegs sind. Allein Kreuzfahrtschiffe in großer Menge, jetzt natürlich so, oder auch Frachter und Zeug, könnte man sich natürlich überlegen, ob vielleicht auch diese dann verpflichtet wären, in Notsituationen
sind hinzufahren. Sie auf jeden Fall.
Und dann die Leute aufzugabeln, bevor die untergehen und eine ganz große Situation oder die Notsituation eintritt. Und obendrein natürlich so auch, was ich mir immer denke, nachdem man genauer eigentlich auch über Radar und über wahrscheinlich sogar Satellit genau sehen kann, welche Bewegung, was eigentlich los ist, müsste man ja eigentlich sehr rechtzeitig oder auch weit vorausschauen, bevor jetzt wirklich so ein Schiff ganz weit ins offene Meer rausfährt, erkennen können, Achtung, hier ist irgendwo ein unsicheres Boot irgendwo gestartet, das hat keine Kennung, ist wahrscheinlich so ein Schleuser oder irgendwas. Das heißt so meine Frage, ob man nicht auch schon viel früher und auch über die technischen Möglichkeiten eben hat, erkennen kann, dass sich hier vielleicht irgendeine Problemsituation entwickeln könnte. Dass man, wenn man sieht, da steigen jetzt 40 Leute in eine kleine Nussschale, die gar nicht seetauglich ist, dass man schon viel früher eigentlich dann sagt, irgendwo, da muss man was tun. Nicht, dass die Leute irgendwo bis aufs offene Meer rauskommen, die Hälfte dann möglicherweise noch irgendwo von Bord geht oder aufgrund der Situation in eine schwierige Situation kommt. Also wie ist das überhaupt? Ja.
Also es stimmt tatsächlich, das Mittelmeer wird sehr stark überwacht. Eben auch jetzt gerade im Zuge dieser Fluchtbewegungen. Und gerade der Küstenschutz in Italien überwacht da sehr stark. Die Frage ist nur, wird da auch alles gemeldet? Das bezweifeln manche viele zivile Seenotrettungen. Also es gab vor 2 Jahren war noch irgendwie die Situation, dass tatsächlich auch die Küstenwache dann irgendwie gesagt hat, oh, wir haben hier ein Schiff gesichtet, und dann zu den Schiffen der Sophia-Mission, aber auch teilweise zu privaten Seenotrettungen, ja, fahrt da mal hin, vielleicht guck da mal. Das wird heutzutage weniger gemacht. Man muss natürlich auch sagen, okay, das Mittelmeer ist riesig. Das kann man sich also kaum vorstellen. Da ist es dann ganz schwierig, wirklich alles zu überwachen. Aber ja, es besteht der Verdacht, dass dass momentan vieles gesehen wird, was nicht gemeldet wird. Mhm. Und das ist halt, also letzten Endes macht man sich damit eigentlich mitschuldig, wenn man eben sieht, okay, da sind Leute, die haben höchstwahrscheinlich Probleme und nicht eingreift. Mhm. Das ist eine humanitäre absolute Vollkatastrophe, dass dieser Verdacht überhaupt schon.
Ja. Kann ich da noch was hinzufügen?
Ja, klar.
Und zwar meintest du, wenn die Leute abfahren, müsste man das doch relativ schnell sehen. Wo fahren die Leute ab? Die Leute fahren in Libyen ab. Libyen ist seit 2014 im Bürgerkrieg. Die Leute, die diesen sogenannten, wie sind die? Küstenwache? Genau, die Stellen, das sind die gleichen Leute, die die Leute in diese seeuntauglichen Boote setzen. Also das sind Schlepper, das sind keine Menschen, die Interesse haben, dass die Geflüchteten überleben. Also die haben so lange Interesse daran, bis sie noch Geld bekommen. Und von daher, selbst wenn dann was dort gesehen werden würde, das wäre allen erstmal herzlich egal.
Das heißt, die Zustände dort sind eben ja so, dass die Leute dort eher ins Wasser geschoben werden als zurückgehalten oder irgendwie geachtet wurde, dass das in sicheren Wege irgendwie passiert. Nein, gar nicht. Die wollen die Schlepper halt ihr Geld verdienen und schicken die Leute auch auf den See und dann ist es ihnen wurscht, was passiert. Also eine ganz inhumane Situation. Das heißt, auf jeden Fall, die Ausgangssituation ist schwierig.
So kann man das sagen, ja.
Ja, ich gucke mal gerade so, ja, vielleicht spielen wir doch mal gleich dann die Musik. Und auf jeden Fall, euer Aktionsbündnis versucht jetzt hier zumindest mit Informationen und vielleicht auch mit Maßnahmen irgendwo ein bisschen was in die Wege zu leiten. Aber ich denke mal, wir werden einfach mal kurz Musik spielen. Wir haben nämlich tatsächlich schon nur 20 Minuten gesprochen. Ich habe was drinlegen und zwar habe ich hier Schiller drinlegen mit dem Titel Nummer 5 und der passt vielleicht ein bisschen zum Thema. Der heißt nämlich Sehnsucht. Hier ist Schiller.
Okay, ja, wir sind hier bei Radio Free FM mit der Plattform und ich bin Sven Ford.
Hi, ich bin Leonie und wir sind da von der Aktionsbündnis Seebrücke Ulm.
Genau, so ist es und wir haben schon über euch ein bisschen erfahren, aber auch gerade die Ist-Situation, die problematische Situation im Mittelmeer beschrieben. Wir waren aber noch nicht ganz fertig mit dem Thema, ihr habt noch so ein paar Infos, ein paar Fakten und auch ein paar wichtige Sachen, die euch ja wichtig sind, ja.
Genau, vielleicht einfach nochmal zu dem Thema, wer ist denn jetzt eigentlich für die Rettung verantwortlich? Diese zu den Search and Rescue Zones, die wir schon vorhin angesprochen haben, und wo Sven ganz richtig meinte, dass das eigentlich Italien dafür verantwortlich. Diese Verantwortlichkeit von Italien wurde auf enormen Druck von der EU an die an Libyen übergegeben. Das heißt, für diese Search and Rescue Zones zwischen Libyen und dem europäischen Festland, nämlich Italien, ist jetzt Libyen verantwortlich. Also, das ist insofern ein Problem, als dass, wie gesagt, Bürgerkriegsland, keine funktionierenden Strukturen, Milizen für diese sogenannte Küstenwache verantwortlich sind, die kein Interesse daran haben, Leute zu retten. Das heißt, es ist ihnen einfach nicht nur egal, ob Leute sterben oder nicht. Wenn diese Leute aus Seenot gerettet werden, dann kommen sie wieder zurück nach Libyen, sind da den unmenschlichsten Bedingungen ausgesetzt. Also das gibt systematische Folter, Vergewaltigung, die Leute werden versklavt. Das ist kein sicherer Hafen. Und vorhin haben wir schon gesagt, es ist Völkerrecht, dass Leute aus Seenot gerettet werden. Und das ist jetzt der ganz relevante Zusatz, dass sie an einen sicheren Hafen gebracht werden. An einen Platz, an dem ihnen nichts passiert. Und das ist ganz offensichtlich Libyen nicht, weil Libyen so schlimm ist, dass Leute, die gerettet werden, sagen, sie springen lieber wieder ins Wasser, sie ertrinken lieber, sie können nicht schwimmen, aber sie ertrinken lieber, als nach Libyen zurückgebracht zu werden.
Ein Land, das aber auch, glaube ich, der UNO-Charta irgendwo sich beschrieben hat oder eigentlich auch ein Land, das sich eigentlich, ja, natürlich die ganzen Gesetzesbedingungen, die müssten natürlich weltweit für alle gleich gelten. Mal pro forma zumindest. Also, aber es ist dort, glaube ich, kein wirkliches politisches oder stabiles, keine Verhältnisse. Wir hören gerade, das in Libyen ja auch zwei Parteien aufeinander zu prallen drohen. Ein, glaube ich, ehemaliger General, der gegen die Regierung, die momentan dort im Amt ist, marschiert.
Genau, insofern es wird gerade in Tripolis gekämpft.
Ein auch sehr instabiles Land, ja, und wahrscheinlich eben keine wirkliche rechtliche, einwandfreie Situation gewährleistet ist, sondern es ist der Stärkere, Macht des Stärkeren und Macht des wahrscheinlich dessen, der eben gerade das Geld und die militärische Macht noch irgendwo gerade hat. Also ein ganz, ganz schwierige Verhältnisse.
Also das Auswärtige Amt, es gibt da Camps, wo die Leute hingebracht werden, wo sie auch teilweise schon davor, aus denen sie überhaupt rausfliehen. Und das Auswärtige Amt hat schon 2017 von diesen Camps hat die bezeichnet als KZ-ähnliche Zustände. Das heißt, das ist wirklich, also das ist, kann man sich gar nicht vorstellen.
Das sind auch keine Übertreibungen von einzelnen NGOs, ja, die sagen, wir wollen irgendwie unser Statement klar machen und wir drücken das mal drastisch aus, was da passiert. Das ist, wie gesagt, eine Stellungnahme vom Auswärtigen Amt. Ärzte ohne Grenzen haben da Berichte abgeliefert. Das ist einfach Fakt, das weiß jeder. Es ist im Moment halt nur relativ angenehm, so für die EU, kurz vor den Wahlen vielleicht auch noch, indem man Angst hat, dass Populismus sich weiter ausbreitet, zu sagen, ja, es kommen ja viel weniger Geflüchtete bei uns an, die sind ja alle in Libyen und deswegen wird mit Libyen kooperiert. Für die Geflüchteten an sich ist das tatsächlich mehr als eine nur schlechte Situation.
Starten denn tatsächlich alle diese Boote mit den Menschen in Libyen oder starten die auch an anderer Stelle? Ich meine, Afrika bzw. der Kontinent ist ja nicht nur auf den Punkt Libyen umgekonzentriert. Ist das wirklich, dass die alle dort losfahren oder sind es nicht auch andere Stellen oder andere Länder, wo die starten?
Also es gibt ja ganz verschiedene Fluchtrouten.
Ja.
Es gab gerade 2015, als viele Leute aus Syrien geflohen sind, da gab es ganz stark über Türkei und dann nach Griechenland. Es gibt auch heute, gibt es dort auch immer noch Leute, die versuchen zu flüchten. Da gibt es aber dann dieses Abkommen, das auch wieder Leute zurückschickt und das auch dafür sorgt, dass auf dem europäischen Kontinent Lager entstehen, wo wir die nicht mit europäischem Recht vereinbar sind, nicht mit der Auffassung der Menschenrechte in Europa vereinbar sind. Es gibt aber noch ganz andere Routen. Es gibt über Spanien momentan sehr viel, eine sehr ja, ausgeprägte Route, wo viele Leute versuchen, nach Europa zu kommen. Letzten Endes, es wird Man kann sich schwer vormachen, dass man jetzt eine Route schließt und dann war es das, weil die Leute, die da fliehen, die haben verdammt gute Gründe zu fliehen. Also da sind, die kommen aus Staaten, die teilweise nicht mehr existieren. Also Somalia zum Beispiel, der Staat, der funktioniert schon seit Ewigkeiten nicht. Also einfach aus Kriegszuständen fliehen Leute oder einfach, weil sie in ihrem Staat keinerlei Perspektive haben und sich dann vorzumachen, ja, wir schaffen es da irgendwie, diesen Weg hier zu fliehen, das ist einfach illusorisch. Die Leute werden kommen, weil sie keine Alternative haben. Und ja, die Leute sind wirklich verzweifelt. Und das ist auch, da muss man auch sagen, deswegen muss es eigentlich, was auch schon seit Ewigkeiten gefordert wird, es muss sichere Möglichkeiten geben, nach Europa zu kommen. Weil wenn es eben diese sicheren Wege nicht gibt, dann sind nur noch diese unsicheren offen und das führt zwangsläufig einfach dazu, dass Leute dort sterben. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auch wissen, in arabischen Staaten Homosexualität steht da unter Todesstrafe. Jeder wird da sagen, so, okay, wenn ich homosexuell bin und dort lebe, das funktioniert nicht, ich muss hier raus. Und also solange sich daran nichts ändert, ist es völliger Unsinn zu sagen, wir machen jetzt hier feste Grenzen, wir machen mehr Grenzschutz. Das funktioniert nicht.
Das heißt, ihr sagt ganz klar, die Situation ist problematisch, es lässt sich auf keinen Fall mit Zäunen oder mit Küstenwache, also so mit Fragezeichen, ist das überhaupt eine Küstenwache, Küstenschutz, das Thema bändigen, sondern es muss andere Wege geben und eure These ist dann, oder also euer Vorschlag ist eben, sichere Häfen zu definieren, bei denen die Menschen dann zum einen an sicheres Land gelangen und zum anderen aber auch, ich denke, über Europa verteilt in sicheren Unterkünften oder eben in Ländern dann eine zumindest übergangsweise Unterkunft oder Verbleibe finden, bei der sie zumindest sicher sind. Und das ist natürlich die Frage, also wir haben gerade die Situation skizziert, wie sie ist. Es ist keine mögliche Lösung in Sicht, wenn ich das richtig verstehe und auch richtig sehe, wird momentan eben versucht, über diese Maßnahmen mit, wir machen die Grenzen dicht, versucht irgendwo die Menschen davon abzuhalten zu kommen. Die Menschen starten aber trotzdem, das lässt sich nicht aufhalten, geraten in Not. Und auf der anderen Seite ja, ich weiß nicht, wer es initiiert hat, auf jeden Fall, ich weiß, aus Italien irgendwo haben die sich aus den Hilfsmaßnahmen zumindest zurückgezogen oder das eingeschränkt. Oder auch den Zivilen legt man Steine in den Weg. Das heißt im Endeffekt, der Versuch zu sagen, wir retten euch nicht, wir lassen euch untergehen als Abschreckung oder irgendwas, funktioniert halt auch nicht. Also,
ganz genau, ja.
Man muss auch dazu sagen, also da wird ja immer so getan, wenn wir jetzt die zivile Seenot aufhalten, dann kommt da niemand mehr, weil die Zivile sehen, die kommen ja nur, weil sie wissen, dass sie eben nach dieser 12-Meilen-Zone irgendwie abgeholt werden wollen. Und das ist einfach, also das ist zynisch, das ist auch vollkommen bescheuert, weil also kein Mensch geht so ein Risiko ein, nur um mal auf einem europäischen Schiff zu fahren. Also die Leute fliehen wirklich aus krassen Gründen, die man sich gar nicht selber vorstellen kann. Und die sind auch, das ist nicht so, dass die morgens losgehen und abends stehen sie am Mittelmeer und in der Nacht fahren sie dann los, sondern diese Fluchtwege, die dauern mehrere Jahre Und deswegen kann es da überhaupt keinen kurzen Zusammenhang zwischen wir machen jetzt das, die Grenze dicht und morgen ist alles gut. Das kann es gar nicht geben. Die Leute sind immer noch auf dem Weg.
Ja, das heißt letztendlich, was ihr auch sagt, ist, es braucht einen anderen Ansatz, eine andere Strategie. Es braucht, ihr habt das glaube ich auch gesagt, letztendlich irgendwo einen Ansatz, der heißt, in den Ländern auch für eine bessere Situation zu sorgen, für eine Befriedung irgendwo und für Lebenssituationen, die eben die Leute gar nicht so weit bringen, dass sie fliehen müssten. Das war sicherlich alles natürlich eine langfristige und sowieso schwierig durchzuführende Problematik und Thematik, wo letztendlich dann viele, letztendlich alle Staaten, und ich denke mal an Europa, die EU und dann auch eben die Politik wahrscheinlich sehr gefordert ist. Ja, wie ist denn aktuell die Situation? Wer befasst sich denn momentan mit den Dingen? Also sind es momentan die einzelnen Staaten, die unmittelbar betroffen sind an den Küsten? Ist es wirklich die EU? Sind es die Regierungen in den Ländern? Oder wie ist momentan? Wer kümmert sich momentan? Wer befasst sich? Wer hat es auf der Agenda? Hat es überhaupt jemand auf der Agenda? Oder wie ist das Ganze? Und zumindest mal, also wenn ich bei uns in Deutschland schaue, ich habe so das Gefühl, bei uns ist in Deutschland zumindest vielleicht mehr als in anderen Ländern das Bewusstsein für das Problem sehr groß, deswegen wahrscheinlich ist auch Seebrück entstanden. In anderen Ländern ist es vielleicht weniger. Ja, wie ist das? Wer kümmert sich denn momentan von einer, sagen wir mal, offiziell zuständigen Seite überhaupt um irgendwas? Und wie ist denn da die Sachlage?
Also ich würde jetzt mal sagen, generell kann man sagen, jeder Akteur versucht sich gerade da gegenseitig zu übertrumpfen im Wegschauen. Es müsste die EU etwas machen, dass sie Leute eben auf die EU-Staaten verteilt. Das tut sie aber nicht. Es müsste sich Italien drum kümmern. Das können sie teilweise nicht. Das wollen sie aber auch gerade überhaupt nicht unter Salvini.
Das ist der Innenminister, der italienische.
Genau, der italienische Innenminister, ein Rechtspopulist, der da vor kurzem eben, also nach seiner Wahl ist eben auch gerade diese Verstärkung da eingetreten. Wie gesagt, man muss auch echt fairerweise da sagen, Italien hat in der Vergangenheit sehr viel aufgenommen, trotzdem ist dieser Mann definitiv zu kritisieren. Auch Deutschland könnte viel mehr tun, gerade wenn es dann da wieder heißt, die Alan Kurdi jetzt zum Beispiel ist auf dem Mittelmeer, kann keinen Hafen ansteuern. Malta zum Beispiel sagt, ja, ihr könntet bei uns ansteuern, wenn wir eine Garantie bekommen, dass diese Leute dann in einen anderen Staat genau aufgenommen werden und dort eben geguckt wird, okay, bekommen diese Menschen Asyl oder nicht oder wie auch immer. Da geht es dann um 50 Leute oder so. Wir haben in Europa 500 Millionen Einwohner. Also das ist überhaupt keine große Zahl, das ist nichts. Und trotzdem kriegt zum Beispiel Deutschen nicht einfach gebacken zu sagen, okay, egal, wir nehmen diese Leute jetzt einfach auf. Stattdessen, selbst wenn es dann mal solche Zusagen gibt, dann kommt danach die Bürokratie und dann, wir müssen noch überprüfen, sind das vielleicht Terroristen, sind es vielleicht hier oder das? Und dann wird versucht mit Bürokratie das alles zu verwaschen und irgendwie sich darum um die eigene Verantwortung zu drücken. Und ja, deswegen, dass jeder Akteur tut gerade hauptsächlich nichts. Und das ist momentan so ein bisschen das Problem, dass das eben irgendwie auch aus der öffentlichen Warnung ein bisschen zumindest rausgegangen ist. Es wird auch immer weiter versucht, auch zum Beispiel die Grenze, die eben im Mittelmeer sozusagen liegt, wird auch zum Beispiel dann irgendwie versucht, in die Sahara zu ziehen, so, da merkt es niemand, wenn da Leute sterben. Das ist kein Zustand. Also deswegen, die Öffentlichkeit muss da mehr hinschauen, muss mehr Druck machen und deswegen gibt es ja auch, also das ist eine der Bestrebungen.
Aber ich glaube, wir müssen schon sagen, wenn ich das richtig weiß und sehe, haben wir natürlich in Deutschland sehr, sehr viele Menschen aufgenommen. Klar. Vergleichbar mehr als in anderen Ländern. Es gibt Länder wie Polen oder Ungarn, bei denen wir wissen, dass die Regierungen es total negieren und ich glaube auch Frankreich nimmt sehr wenige. Ja. Also objektiv sind wir in Deutschland diejenigen und auch die Menschen, die sich hier sehr, sehr engagieren und insofern, ich glaube auch die deutsche Regierung ist da ja sehr eigentlich im Versuch, eine europäische Lösung zu finden, sehr aktiv. Also deutsche Bundesregierung, Bundeskanzlerin, Außenminister. Und insofern glaube ich, dürfen wir schon sagen, dass wir in Deutschland eigentlich Leute haben, die sich auch politischer Seite da sehr bemühen, eigentlich in Europa was auf die Beine zu kriegen.
Ja, man muss ja auch sagen, also wie gesagt, wie ich schon am Anfang irgendwie mal sagte, es gab ja auch 2015, haben sich ja plötzlich ganz viele Leute gefunden, die, wir alle kennen die Bilder, wo am Münchner Hauptbahnhof Leute einfach da standen und die Leute begrüßt haben. Und auch hier in Ulm, also was da vollbracht wurde von freiwilliger Seite, aber auch die Stadt Ulm hat auch selber da vieles geleistet. Und das muss man auch mal ganz ehrlich mit Respekt zollen. Nichtsdestotrotz, das Problem momentan besteht und genau.
Können wir es irgendwie versuchen, mal in Zahlen zu fassen? Ihr habt, glaube ich, so ein paar Zahlen da, wie viele Menschen sich da auf den Wege gemacht haben und vielleicht auch ein bisschen Vergleich, wie ist die Situation 2015 gegen momentan? Sind das mal, also wenn man so die Mediale, wenn ich das richtig auswerte oder so betrachte, müsste man annehmen, es sind weniger und es ist deutlich zurückgegangen. Ich weiß nicht, ob es objektiv stimmt. Vielleicht ist es auch der Versuch, einfach ein bisschen, dass es nicht ganz hochkocht, ein bisschen nicht mehr ganz so in die Berichterstattung hineinzunehmen. Ich weiß es nicht. Aber zumindest einmal habt ihr da irgendwie so ein bisschen eine Größenhausnummer, wie viele Schiffe und wie viele Menschen es versucht haben oder wie viele Menschen auch dann wo vielleicht in welche Länder aufgenommen wurden, wo die heute dann überwiegend sind und ob die da bleiben dürfen. Habt ihr da irgendwie so ein bisschen was?
Also ich habe nicht ganz so genaue Zahlen, aber so also etwa, man muss da dazu sagen, also 2015 waren eben sehr viele Leute aus Syrien. Mhm. Das heißt, die sind tatsächlich sehr viele über Türkei, über Griechenland haben es versucht zu fliehen. Das waren also wirklich tatsächlich ganz andere Dimensionen, als es heute sind. Mhm. Auf der Mittelmeerroute selber, also von Libyen oder Tunesien nach Italien waren es zu dem Zeitpunkt nicht besonders viele. Das ist dann in den Jahren drauf angestiegen.
Nachdem eben die Festlandgrenzen dicht gemacht wurden.
Genau. Dann ist das angestiegen. 2017 war so ein bisschen ein Höhepunkt. Da waren, ich glaube, 200.000 Leute, die übers Mittelmeer geflüchtet sind. 2018 waren es auf jeden Fall 113.000 Leute, die da geflüchtet sind. Gleichzeitig ist es viel schwieriger, ist zu sagen, wie viele sind denn gestorben. Da sagt eben für 2018 von diesen, wie gesagt, 113.000, da sagt das UNHCR, also das UN-Flüchtlingshilfswerk, sagt, dass 23.000 Leute gestorben sind. Es wird aber davon ausgegangen, dass es deutlich mehr sein müssten. Also das ist, wie gesagt, also die Dunkelziffer dort ist exorbitant höher. Ob es das Dreifache, das Vierfache der Zahlen ist, das weiß leider keiner.
Und trotz dieser offiziellen Zahlen, die eher konservativ geschätzt sind, obwohl es eigentlich viel mehr sind, ist das zentrale Mittelmeer der tödlichste Seeweg der Erde gewesen 2018. Genau. Und ich glaube, bis vor 2 Wochen ungefähr, hatte ich mal geschaut, waren 200 bestätigte Todesfälle allein dieses Jahr im Mittelmeer. Das sind aber nur tatsächlich Menschen, von denen, also die auf Boote waren, von denen auch Leute überlebt haben, die von diesen Leuten berichten konnten.
Das ganze Schiff nicht angekommen ist, hast du keine Information. Genau. Die Leute sind vielleicht alle irgendwo verloren.
Genau, und vor allem dadurch, dass jetzt viel weniger eben zivile Organisationen auf dem Meer unterwegs sind, hat man auch weniger BeobachterInnen, die tatsächlich dann was berichten können. Aber es gibt ein Projekt von der International Organization of Migration, das ist das Missing Migrants Project. Da wird tatsächlich immer relativ tagesaktuell aufgelistet, wie viele Tote es auf welchen Fluchtrouten gab, falls sich da jemand näher informieren möchte.
Was ich noch fragen wollte, die meisten Menschen sind dann in Italien angelandet, weil ich erinnere mich, glaube ich, auch, dass schon vor Jahren ein Hilferuf von Italienern gab, noch bevor die jetzige Regierung auch an die Macht kam. Und das ist sicherlich irgendwann im Kontext auch daran begründet, dass Italien im Prinzip dann so viele Menschen hatte, dass sie gesagt haben, Hilfe, wir können nicht mehr aufnehmen, EU hilft. Und dann haben alle, und auch da hieß es auch Deutschland, irgendwie nicht reagiert und dann gemeint, naja, Italien, das müsst ihr selber lösen. Also ich glaube, die meisten sind auf jeden Fall in Italien angelandet.
Ja, also das ist auf jeden Fall ein ganz großer Schwerpunkt. Lampedusa ist da jetzt gerade zu nennen, weil das eben ist relativ nah an der Küste von Tunesien liegt und deswegen da sehr viele Leute eben versuchen, dort hinzukommen. Da sitzen auch jetzt noch immer sehr viele Geflüchtete fest. Auch sonst in Italien gibt es sehr viele Leute, die dort in Camps festsitzen und nicht weiterkommen. Ein anderer Schwerpunkt wäre jetzt zum Beispiel Griechenland. Da sind auch, wie gesagt, da sind auch noch ganz große Camps. Aber eben diese, also in Spanien auch noch, und diese drei Länder, das sind eigentlich die echt am meisten gerade zu ächzen haben. Und die auch, wie gesagt, völlig zu Recht sagen, wir brauchen hier Hilfe von den anderen EU-Staaten.
Und da fehlt es eben, weil nur wenige in Europa bereit sind, Menschen aufzunehmen. Wie gesagt, ich glaube, Deutschland ist ja eigentlich mit von der Quote und von der Bereitschaft da ganz vorne, aber bei den anderen irgendwo ist das nicht ganz so ausgeprägt. Genau. Gut oder nicht gut, aber wir spielen nochmal Musik. Sagt selber, was wir hören. Das ist jetzt eine Musik, die ihr noch euch ausgesucht habt. Was hören wir denn da?
Wir hören Aire Revolté.
Und das Lied heißt vermutlich Devoir.
Dann gucken wir mal. Radio Free FM mit der Plattform heute Nachmittag mit dem Thema Seebrücke. Ulm schafft sichere Häfen. Das heißt, das ist eigentlich der Titel. Das schafft sichere Häfen heißt, glaube ich, in dem Projekt, ist schon gleich mit im Titel verankert. Ja, und damit sind wir wieder beim Thema zurück. Und ja, ich denke, nachdem wir jetzt die Ist-Situation und das Problem ja eigentlich so sehr deutlich auch noch mal umrissen haben, versuchen wir ein bisschen zu erklären, was jetzt eure Ideen oder auch Forderungen oder Aktivitäten sind und auch ganz speziell, was ihr in Ulm macht. Und ich weiß, können wir am Ende auch noch sagen, gibt auch in Kürze eine Veranstaltung, auf die wir noch hinweisen. Ihr habt wieder das Wort.
Genau, vielleicht erstmal überregional. Also die Seebrücke ist ja tatsächlich ein Bündnis, was nicht nur in Ulm existiert. Hat die Seebrücke zusammen mit über 250 anderen Organisationen von Amnesty International über Ärzte ohne Grenzen bis Pro Asyl einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin geschickt Anfang des Monats. Ich glaube am 3. April ist er rausgegangen mit drei Kernforderungen, was die zivile Seenotrettung und die Situation von Geflüchteten auf dem Mittelmeer angeht. Das ist die erste Forderung ist, es muss einen Notfallplan geben für Bootsflüchtlinge. Das ist eigentlich genau das, was du eben gerade angesprochen hattest. Es muss nämlich ein geordnetes Verfahren geben. Das heißt, es geht nicht nur darum, dürfen die Boote, die Leute gerade aus akuter Seenot gerettet haben, dürfen die irgendwo anlanden, sondern was passiert dann mit den Menschen, die auf diesen Booten waren? Es gibt, wie du auch schon gesagt hast, EU-Mitgliedsländer, die sind bereit, Geflüchtete aufzunehmen. Es gibt aber im Moment noch keinen Mechanismus, der dann aktiviert wird, sodass die Leute tatsächlich in diese aufnahmenbereiten Länder kommen. Das muss passieren. Die zweite Forderung ist auch passend zu dem Titel, es sollen sichere Häfen ermöglicht werden. Eine Aktion der Seebrücke ist, dass sich von unten Städte und Kommunen bereit erklären, zu sicheren Häfen zu werden. Das bedeutet zum einen, dass sie sich dafür einsetzen, dass die EU ihrer Verantwortung nachkommt und Seenotrettung betreibt und zum anderen aber auch, dass sie sagen, okay, es gibt Leute, die gerade gerettet wurden, die können zu uns kommen, wir haben Kapazitäten, wir nehmen die gerne auf. Wie Sven schon vorhin meinte, das sind erstaunlich wenige Menschen, um die es da gerade geht. Und der dritte Punkt ist, den wir vorhin auch schon in der Problematik eigentlich ausgeführt haben, es darf keine Rückführung nach Libyen geben. Das sind keine Zustände, die man nur irgendeinem Menschen wünschen oder zumuten könnte. Das ist kein sicherer Hafen.
Das Thema Hafen sollten wir vielleicht nochmal erklären, ist somit zum einen gemeint ein Hafen, wo physisch wirklich Schiffe ankommen, zum anderen aber einfach eine sichere Bleibe im Sinne von, es ist eine sichere Stadt oder eine Stadt, die nicht abschiebt oder ein Land, ein Bundesland, wobei ich habe gelernt, dass natürlich die Regelungen gerade in Bezug auf Rückführung je Bundesland unterschiedlich sind, in Bayern anders als in Baden-Württemberg. Thema hatten wir ja auch schon mit Menschlichkeit und mit Elena und dem Thema Basir, wo ich auch gelernt habe, Bayern, Baden-Württemberg ist ein ganz anderes Verhalten oder beziehungsweise Rückschiebe vorgehen. Also ihr sprecht auf jeden Fall bei den Häfen auch von Städten, die sagen, wir sind virtuell oder wie soll ich sagen, im übertragenen Sinne ein sicherer Hafen, ein sicherer Ort. Und da gibt es in Deutschland ja auch, glaube ich, schon einige, die gesagt haben, wir sind ein sicherer Hafen, andere noch nicht.
Genau, also soweit ich weiß, sind es aktuell 47 Städte, die sich zum sicheren Hafen erklärt haben.
47.
Genau, das sind schon echt einige, das ist richtig toll. Das ist natürlich in erster Linie bis jetzt noch so eine Art Solidaritätsbekundung, weil es eben diesen Verteilmechanismus noch nicht gibt. Und da wird gerade darauf hingewirkt, auf politischer Ebene, dass diese Städte, die sich bereit erklären, Geflüchtete aufzunehmen, das auch tatsächlich tun können. Also im Moment heißt es ja, die können nicht zu uns kommen, weil wir keine Kapazitäten haben, aber es gibt ja diese Städte, die sagen, wir können sie aufnehmen. Und dass das tatsächlich funktioniert, darüber, genau, dafür wird sich eingesetzt.
Mhm. Genau, und da ist jetzt auch der Bezug, glaube ich, zu Ulm.
Genau.
Weil wir hier in Ulm, wir sind noch kein sicherer Hafen, aber wir wollen es werden. Es gab verschiedene Initiativen und jetzt ist eben die Seebrücke, Seebrücke Ulm hat sich jetzt zur Aufgabe gesetzt, Ulm zum sicheren Hafen zu machen. Wir sind da gerade noch nicht ganz fertig, aber jetzt mal so als Vorausblick schon mal. Es wird jetzt wahrscheinlich in einer Woche, werden wir eine Petition eröffnen, in der wir den sich bildenden Gemeinderat dazu anhalten, dass Ulm ein sicherer Hafen wird. Wir haben da eben vier Positionen wieder. Einmal, Ulm soll sich zum sicheren Hafen erklären, also einfach tatsächlich das Symbolische. Dann ist auch das, was wir vorhin schon angesprochen haben, es gibt diese zivile Seenotrettung, die ja momentan sehr kriminalisiert wird. Und darauf zielt die zweite Forderung, dass sich eben mit dieser zivilen Seenotrettung solidarisiert wird, dass Patenschaften übernommen werden für Leute, die da jetzt gerade angeklagt werden, weil sie Menschen gerettet haben. Also was an sich ohnehin völlig absurd ist, aber genau. Wir wollen als Stadt eben zeigen, wir stehen diesen Leuten bei. Die dritte Forderung ist eben, dass Leonie gerade gesagt hat, dass Leute zusätzlich zur Verteilungsquote, die es ja sowieso in Deutschland gibt, zusätzlich zu dieser Verteilungsquote sollen Leute aufgenommen werden. Und die vierte Forderung wird nochmal das Große und Ganze ein bisschen beleuchten, dass wir sagen, wir wollen legale Fluchtrouten, weil nur dann müssen Leute nicht übers Mittelmeer fliehen. Und da wollen wir, dass bestehende Programme ausgeweitet werden, aber auch neue Programme initiiert werden. Und diese Forderungen haben wir gerade aufgestellt. Wir sind gerade in der Endphase des Ganzen und wir wollen dazu dann eben die Petition starten und hoffen, dass da dann möglichst viele Leute unterschreiben und Ulm auch zum sicheren Hafen.
Wie ist denn die Position? Ist es vielleicht auch in Bezug auf die Gemeinderatswahl gerade ein Thema? Mhm. Wird es von den Parteien oder von den im Rathaus vertretenen Fraktionen auch so gesehen, geteilt? Gibt es unterschiedliche Meinungen dazu? Oder was hört ihr oder auch wie denkt der Oberbürgermeister dazu? Habt ihr da schon irgendwie eine Rückmeldung?
Also es gab tatsächlich auch schon mehrere Anträge, die sich mit sicheren Hafen in Ulm befasst haben. Die Grünen sind da engagiert, die SPD ist da dabei. Es gibt aber auch tatsächlich einfach von den anderen Parteien immer wieder Stimmen, von den Linken vor allem, die dann auch sagen, ja, das ist ein Thema, das finden wir gut, dafür wollen wir uns einsetzen, auch von der CDU. Das heißt, es ist schon die Bereitschaft da.
Also von den demokratischen Parteien wird es überwiegend befürwortet.
Genau.
Okay. Also immer wieder.
Genau, und das ist jetzt auch eine spannende Sache zu dieser Petition oder zu diesen Forderungen. Wir haben ein Symbol geschaffen, was sich dann auch, was man sich bei unseren sozialen Netzwerken anschauen kann. Ulm als sicherer Hafen, das ist praktisch so ein Button. Das können sich alle KandidatInnen, die für die Gemeinde, für die Kommunalwahl kandidieren, wenn sie diesen Forderungen zustimmen, auf ihre Facebook, auf ihre Website, wo auch immer hin machen. Sie können das als Button tragen bei Wahlveranstaltungen. Wir werden eine Liste veröffentlichen von Leuten, die sagen, wir unterstützen diese Forderungen, sodass sich auch die Bevölkerung in Ulm informieren kann, wer denn bei einer Wahl für solche Themen eintreten würde.
Und ich glaube, das Design, das Logo, hast du sogar designt, Sven? Du bist
genau,
der Grafiker, der das entwickelt hat, habe ich gesehen.
Da bin ich für verantwortlich.
Wie weit ist jetzt das Thema dann hier in der Diskussion dann auch für die Gemeinderatswahl oder Europawahl? Ist das irgendwo dann schon auch so, ihr sagt, die Parteien, und ich habe es auch so mitgekriegt, sind auf jeden Fall an der Stelle schon auch irgendwie befürwortendes oder unterstützendes. Wie weit ist es aber sonst eine Diskussion? Ist es noch euch zu wenig? Oder?
Also es ist
Es kommt ein bisschen, aber es ist noch zu wenig. Deswegen ist so das Zweite, was wir gerade machen, neben dieser Petition, dass wir versuchen, weitere Aktionen zu machen, um eben auf dieses Problem hinzuweisen. Wir hatten jetzt zum Beispiel vor einer Woche, hatten wir im Gleis 44 den Film Juventa gezeigt, wo es um ein Schiff geht und um das eben Leute da gerettet hat und von der Seite die Problematik beleuchtet hat. Wir haben auch schon Stände gemacht. Wir versuchen halt, uns öffentlich zu positionieren. Wir wollen auch jetzt in der Zukunft das Festival Kontrolle Rassisme. Ja. Vielleicht hat das schon jemand gehört, hoffentlich.
Hat man ja schon im Radio auch mehrfach.
Genau, ist hier in FreeFM auch immer sehr, sehr gerne dabei.
Ja.
Genau, da werden wir auch nochmal versuchen mitzumachen. Und genau, also wir versuchen gerade eben, wie gesagt, auf dieser politischen Ebene die Kandidaten direkt irgendwie zu überzeugen. Wir wollen aber tatsächlich auch in der Bevölkerung, in diese Bevölkerung das Thema reintragen und wollen, dass sich die Leute eben für letzten Endes Menschenrechte positionieren.
Vielleicht sollte man sagen, ihr habt, glaube ich, nächste Woche auch noch eine Veranstaltung mit dem Michel Brandt, genau, der selber vor Ort, glaube ich, sich die Situation angeschaut hat. Du bist ja auch bei FreeFM schon eine Plattform war.
Genau, das habe ich jetzt schon fast vergessen. Das ist nächsten Mittwoch um 18.30 Uhr. Im Kornhauskeller, soweit wir im Zweifelfall immer lieber auf unserer Facebook-Seite nachschauen.
Da das wollte ich auch gerade sagen, für alle, die sich jetzt interessieren oder auch eure Aktivitäten ein bisschen verfolgen wollen oder euch sich anschließen wollen, sagt man noch, wir haben noch circa zwei Minuten genau sogar, wo man euch erreicht, wie man sich mit euch in Verbindung setzen kann, wo man auch eben ein bisschen nachlesen kann und so weiter.
Also es gibt vor allem, also für uns persönlich hier in Ulm wird es vor allem die Facebook-Seite sein. Da haben wir ein bisschen was über uns geschrieben und da kann man uns auch super erreichen. Und da kann man auch, wenn man jetzt sagt, hey, ich finde das eine super Sache, ich möchte da mitmachen, dann kann man da auf jeden Fall, hat man dann einen Ankerpunkt, wo man sagen kann, hier erreiche ich sie. Ansonsten gibt es natürlich die Seebrücke von Deutsch, also dieser Verbund sozusagen, der hat eine Webseite, wo auch sehr vieles steht, wie momentan die Lage ist, was die Forderungen sind. Da kann man sich gerne informieren und genau.
Genau, ansonsten sind wir über die E-Mail-Adresse ulm@seebrücke.org, also Brücke mit UE, immer zu erreichen. Das heißt, falls es Interesse besteht, falls irgendwelche Fragen sind oder jemand mitmachen möchte oder auch sonst mit uns kommunizieren möchte, sehr gerne über diese Adresse.
Ihr habt aber jetzt noch keinen Versammlungs- oder Treffraum, wo euch immer dann irgendwie oder der euch zur Verfügung steht, das habt ihr so nicht.
Wir haben einen Verteiler, über den die nächsten Treffen immer bekannt gegeben werden und da kann man sich gerne eintragen lassen.
Sehr gut, das heißt, da kann man das dann nachlesen. Schön, wir haben 16:59 Sekunden, das heißt, wir sind mit dem Anfang auch schon wieder durch. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute dann bei uns gewesen seid in der Plattform. Mein Name ist Michael Trost und sagt nochmal ganz kurz euren Namen.
Ich bin Leonie Passert.
Und ich bin Sven Fort.
Das war es in der Plattform für heute. Ja, ich hätte beinahe gesagt, morgen wieder. Nein, morgen ist ja Freitag, morgen nicht. Aber nächste Woche geht es weiter mit der Plattform. Macht's gut. Wir sagen Tschüss und bleibt dran. Im Programm geht es dann um 17 Uhr hier weiter. Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.